Ja, einen wunderschönen guten Morgen in diesem Raum, zu Hause oder wo auch immer ihr zuguckt. Ganz herzlich willkommen. Ich halte heute eine Predigt, die ich schon mal vorbereitet hatte, aber als Dean Grube dann seinen Abschied hier aus Elmshorn genommen hat, hat er darum gebeten, dass einer seinen Gottesdienst aufgibt für ihn. Na gut, habe ich gedacht, das mache ich. Wir haben dann damals alle dahin geguckt, weil hier die Puppenbühne der Polizei stand. Vielleicht erinnert man sich noch so ein bisschen. Also ganz herzliche Grüße auch von ihm. Er war letztens da, bedankt sich ganz herzlich für die Kollekte und würde gerne wiederkommen. Ja, mein Thema, was ich ausgesucht habe, ist ein Thema, das heißt, heilig ist der Herr. Das wissen wir ja eigentlich alle, hoffe ich jedenfalls, ganz stark. Und besonders vertraut sind einige Worte, die wir besonders dann singen, wenn wir das Abendmahl feiern. Nun kann ich das nicht vorsingen, weil da müssten wir 4 Meter Abstand haben hier. Außerdem kann ich das wahrscheinlich nicht so wie Esther. Aber ich lese uns die Worte einfach vor. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Erde ist seiner Ehre voll. Alle Erde ist seiner Ehre voll. Heilig ist der Herr Zebaoth. Was heißt das? Was bedeutet das? Ich habe versucht, mich dem zu nähern. Also ich habe versucht, mich dem zu nähern. Und ihr könnt ja sagen, ja, oder ja, oder ja. Ich habe dazu eine Geschichte oder eine Begebenheit aus dem Alten Testament gefunden, die für mich eine gewisse Hinführung und Erklärung für das Ganze bedeutet. Aber das muss ich entfalten, sonst verstehe ich das selber nicht so richtig. Es ist eine Begebenheit, die liegt schon lange, lange zurück. Und ich erzähle sie lieber, als dass ich sie vorlese, etwas länger. Damals gab es den mächtigsten Mann dieser Erde, König Belsazar, Babylon, das Weltreich zur damaligen Zeit. Und er gab ein großes Fest, um seine Macht und Größe zu demonstrieren. 1000 der wichtigsten Männer aus seinem Reich nahmen daran teil. Alle seine Frauen und Nebenfrauen waren in diesem Raum. Das muss ein größerer Raum gewesen sein als dieser. Die saßen und aßen und tranken und tranken und tranken und aßen. Und irgendwann kam dieser König auf die Idee, weil er wahrscheinlich schon ein bisschen, ja, so war und sagte, mein Vater Nebukadnezar hat doch damals aus Jerusalem, als er den Tempel da geschändet hatte, platt gemacht, die goldenen Gefäße mitgebracht. Man bringe sie zu uns. Wir wollen daraus trinken. Und man brachte sie ihm. Und sie tranken daraus und fingen an, ihre Götter zu loben, die aus Silber, Gold, Stein, Holz, Marmor und Ton. Und plötzlich, als es so mittendrin war, erschien aus dem Nichts eine Hand auf der Wand gegenüber von dem König und fing an, mit dem Finger etwas zu schreiben. Der König wurde leichenblass. Seine Kiel fing an zu schlottern. Er wusste nicht, was da passiert, aber er wusste, dass das etwas Unheimliches ist. Sowas gibt's ja nicht. Wie aus dem Nichts eine Hand. Und er sagte, alle Weisen sollen kommen, die sollen mir erklären, was das bedeutet. Und sie kamen und er sagte, wenn ihr mir das erklärt, dann ihr werdet überreich beschenkt. Aber sie sagten, König, das können wir nicht. Wir wissen es nicht. Das hörte die Königinmutter. Kam in den Saal und sagte, König, du brauchst keine Angst zu haben, dein Vater Nebukadnezar hat damals einen Juden mitgebracht, in dem leben alle Geister aller Götter. Der kann das. Er ließ ihn rufen, das war Daniel. Und Daniel kam und der König sagte zu ihm, Daniel, bist du dieser Mensch, den mein Vater damals mitgebracht hat? Daraufhin sagte Daniel nichts. Er sagte, wenn du mir das erklären kannst, was da steht, überhaupt erstmal sagen kannst, was da steht und dann auch noch sagen kannst, was das bedeutet, dann wirst du der drittmächtigste Mann in meinem Reich. Dann sagte Daniel, vergiss es, ich erkläre dir das auch so. weil ich kann das nicht, aber Gott, dieser allmächtige, lebendige Gott, der kann es. Und ich erkläre dir das jetzt, dein Vater, König Nebukadnezar, hatte alle Macht über alle Reiche bekommen von diesem Gott. Und es ging ihm so gut, dass er größenwahnsinnig wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wurde einfach rasend, dass er ausgeschieden wurde. Er lebte unter wilden Eseln und so lange, bis er erkannt hat, dass dieser Gott wirklich der Gott ist. Du hast das alles gewusst. Das hast du, Belsazar, alles gewusst. Und trotzdem hast du die goldenen Gefäße aus Jerusalem, aus dem Tempel dieses Gottes, holen lassen und aus ihnen getrunken. Deshalb erschien diese Hand. Und was da steht, das heißt Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und jetzt erzähle ich dir, was das bedeutet. Deine Zeit ist gemessen worden. Sie ist zu Ende. Du bist auf die Waage gestellt worden. Es reicht nicht. Dein Reich wird geteilt. Es wird den Medern und Persern gegeben. Daraufhin ließ der König Belsazar ihn in einem Purpurmantel kleiden und ausrufen, er ist der drittmächtigste Mann in meinem Reich. Und in der darauffolgenden Nacht wurde er getötet. Belsazar, du hast das alles gewusst und warst überheblich gegen den Herrn des Himmels und hast die Becher des Tempels holen lassen. Warum reagiert Gott hier so unmittelbar? Da fallen mir so andere Begebenheiten ein, ganz besonders eine, die im alten Israel, als die Hethiter die Bundeslade geraubt hatten und zu sich gebracht hatten in ihren Tempel mit ihrem Gott Dagon, da lag ihr Gott jeden Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Schnauze. Und seine Gliedmaßen waren abgehauen. Sie richteten wieder auf, am nächsten Morgen passierte das wieder. Da brachten die die Bundeslade, die sie ja geraubt hatten, wieder zurück nach Israel. Und sie wurde zwischengelagert bei einem Juden, Abinadab. Und irgendwann sagte David, so, jetzt hole ich die Bundeslade zurück. Sie wurde verladen auf einen neuen Wagen und dann nach Jerusalem transportiert. Und die beiden Söhne Abinadab, sie gingen rechts und links neben dem Wagen her. Und irgendwann passierte das, dass der Wagen fast umgekippt wäre und einer der Söhne hielt die Bundeslade fest. Und starb. Sofort. Und das nur, weil er doch eigentlich die Bundeslade festhalten wollte. Warum ist das passiert? Warum? So unmittelbar. Keiner durfte diese Bundeslade berühren. Es gab Tragestangen. Da musste man vorne und hinten aber die Bundeslade berühren. Nein. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Das Ding ist doch aus Holz. Und die Becher waren aus Gold, von Menschen gemacht. Was ist das eigentlich? Was da passiert ist? Was ist daran so schlimm? So fürchterlich? Und jetzt habe ich mir überlegt, wie erkläre ich das? Und ich habe ja damals schon mal einen Predigtassistenten eingesetzt. Der heißt Mamalu Jo. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran. Das ist so ein, der lebt in dem Koffer hier. Dieses Ding ist das hier. Eigentlich kann er ja immer nur dann etwas machen. Deswegen steht auch dieser komische Ständer hier, weil seine Beine sonst so lang sind. Und ich habe ihn heute Morgen gefragt, ob er noch mal möchte. Und er hat gesagt, Dann habe ich gesagt, du möchtest doch, nicht? Okay, also ich habe ihn gebeten, dass er mir einige Dinge so in den Koffer packt, weil ich möchte gerne das erklären, was damals mein damaliger Prediger, als ich Jugendbundleiter war, uns erklärt hat, was das heißt, heilig zu sein. Darf ich die Dinger jetzt holen? Ich lasse dich jetzt mal einen Moment alleine, okay? Okay. Er hat mir ganz seltsame Sachen mitgegeben. Einen Zahnputzbecher, ich weiß gar nicht, wofür er den braucht. Eine Zahnbürste, eine Haarbürste, na gut, das geht noch. Und Fahrradklammern. Das sind jetzt seine Sachen. Und damals sagte Heinrich Kalk zu uns, wenn das jetzt Gottes Haarbürste ist und Gottes Haarklammern und sein Zahnputzbecher und seine Zahnbürste, dann sind die heilig, weil Gott heilig ist. Alles, was Gott, was Gottes ist, ist heilig. Das sind heilige Sachen. Das ist die Eigenschaft Gottes, heilig zu sein. Und alles, was er besitzt und hat, ist heilig. Also, wer was Heiliges berührt als Unheiliger, stirbt. Gott hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ja, wie ist das jetzt mit dieser Bundeslade? Diese Bundeslade hatte Gott in Auftrag gegeben und gesagt, wie sie aussehen soll. Und in dieser Bundeslade waren ja so einige Gegenstände nachher drin. Die beiden Gesetzestafeln, etwas Manna und nachher auch noch der Stab von Mose. Das Ding stand im Allerheiligsten, abgeschottet durch einen Vorhang. Da durfte nie einer rein, bis auf eine einzige Person, einmal im Jahr, einmal stellvertretend für alle, die zum Volk Israel gehörten. Einmal im Jahr, aber nicht berühren. Das Blut wurde raufgesprengt. Nicht berühren, das war der Sitz Gottes. Der Sitz Gottes ist heilig. Da war Gott. Wer ihn berührt, stirbt. Es sei denn, dass Gott ihn heilig macht. Wer heilig ist, ist Gottes. Und nun ist das Irre an der ganzen Sache, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, heilig ist. Es steht ja im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist eine Tatsache. Pastor Dr. Bräumer hat ja eine Taufe durchgeführt und da sprach er von dem heiligen Vater unser. Ich habe mich gefragt, warum sagt er, das ist das heilige Vater unser? Das sind doch Worte. Aber die Worte stammen von Jesus und Jesus ist ja Gottes Sohn, er ist Gott. Und alles, was Gott sagt, ist seine Eigenschaft. Und diese Worte von Jesus stammen von ihm. Sie haben sozusagen göttliche Wirkung. Die Eigenschaft dessen ist, dass das, was wir beten, dass das Gottes Worte sind, die wir beten dürfen, weil wir Gottes sind. Wir sind Gottes Kinder. Und wir vergewissern uns darin, was das bedeutet, einen Vater im Himmel zu haben, täglich versorgt zu werden, Gnade zu haben, Vergebung zu erlangen und selber vergeben zu können. Das ist nichts, was wir machen, sondern das ist etwas, was uns geschenkt bekommen, was wir geschenkt bekommen. In Hebräer 10, Vers 10 steht, und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt werden. Also, wer glaubt, ist geheiligt. Du bist heilig. So, nun muss ich meinen Kumpel hier mal wieder benutzen, weil es gibt ja manchmal im Leben solche Aha-Erlebnisse, wo man sagt, jo, das habe ich jetzt begriffen. Heilig sein. Mir geht's gut. Es ist ganz großartig. Und dann kommt etwas, was die Sache völlig durcheinander wirft. Geheiligt sein. Ja, da fühlst du dich plötzlich allein, einsam, ausgegrenzt, nichts wert, am Boden, ganz leer, hängst nur noch rum, ohne Lebenskraft und denkst, das stimmt nicht. Heilig? Wo bin ich denn da heilig? Und da sagt Gott, ich bin mit dir einsam. Ich bin mit dir am Boden. Ich bin mit dir ausgegrenzt. Ich bin mit dir da, wo du durchhängst. Du und ich, wir sind doch eins. Ich lebe in dir und du in mir. Heilig, du bist heilig. Dein ganzes Leben ist geheiligt. Ich schlief tief und fest und hatte einen Traum. Oder war es Realität? Ich war wach und stand vor meinem Herrn. Ich wusste einfach, dass es mein Herr ist. Und Jesus fing an, zu mir zu sprechen. Er sagte, weißt du, wer ich bin? Ich antwortete und sagte, ja, du bist Jesus, der Sohn Gottes. Jesus fragte mich, wer bin ich für dich? Ich sagte, du bist mein Herr. Jesus fragte mich, ich bin dein Herr? Wirklich? Ich sagte, ja. Jesus sagte zu mir, wenn ich dein Herr bin, dann gib mir dein Leben. Ich sagte, aber du hast es doch schon. Jesus sagte, das denkst du, aber ich will dein ganzes Leben. Jesus sagte, all das. Oder ich fragte ihn, was fehlt dir denn von meinem Leben? Und Jesus sagte, alles. Gib mir deine Hosen und Strümpfe. Deine Hemden und Jacken, deine ganze Kleidung. Gib mir deine Seife, deine Zahnbürste, deinen Kamm, deine Handtücher. Gib mir deine Stühle, deinen Tisch, deine Sessel, deinen Fernseher, dein Radio, dein Handy, dein Smartphone, dein Besteck, deine Teller, deine Töpfe, deine ganze Kücheneinrichtung, alles, was im Keller steht, alles, was zu deiner Einrichtung gehört. Gib mir dein Fahrrad, dein Auto, deinen PC, deine Nahrungsmittel. Gib mir dein Sparbuch, dein Girokonto. Deine Finanzen, gib mir deinen Terminkalender und deine Zeit. Gib mir alles, was du hast. Gib mir dein Leben. Ich tat es und stand völlig bloß vor Jesus. Und dann gab Jesus mir meine Hosen und Strümpfe, meine Hemden und Jacken, meine ganze Kleidung. Er gab mir meine Seife, meine Zahnbürste, meinen Kamm, meine Handtücher. Er gab mir meine Stühle, meinen Tisch, meine Sessel, meinen Fernseher, mein Radio, mein Handy, mein Smartphone, mein Besteck, meine Teller, meine Töpfe, meine ganze Kücheneinrichtung, alles, was im Keller stand, alles, was zu meiner Einrichtung gehörte. Er gab mir mein Fahrrad, mein Auto, meinen PC, meine Nahrungsmittel. Er gab mir mein Sparbuch, mein Girokonto, meine Finanzen. Er gab mir meinen Terminkalender und meine Zeit. Er gab mir alles, was ich hatte, zurück. Er gab mir mein Leben. Aber nun war es geheiligt. Ein Aspekt, die Gemeinde ist heilig. Im ersten Petrusbrief steht, ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Ich erinnere mich an einen Kongress, den ich mit drei weiteren aus unserer Gemeinde erlebt habe, Dynamissimo in Berlin, schon einige Jahre her. Da stand jemand auf der Bühne und erzählte so ein bisschen aus seinem Leben. Erzählen? Na gut, okay, ich sag mal erzählen. Er berichtete, er predigte eigentlich, aber das war so ein Bericht. Und er sagte, da war ich in einem Lobpreisgottesdienst. Ja, da gehen ja schon manche Klappen immer so ein bisschen runter, sagt er. Aber in einem Lobpreisgottesdienst, er war Baptist und neben ihm stand ein katholischer Pastor. Sagt er, und ich guckte den Pastor an und da ging das aber ab, sagt er. Und er guckte da so rüber und sagt, Mensch, bei Ihnen geht es aber richtig, richtig zur Sache. Sie loben Gott, er sagt, bei Ihnen könnte das ein bisschen mehr sein. Und dann kamen sie so ins Gespräch hinterher. Der eine über seine Gemeinde und der katholische Pfarrer über seine Gemeinde und sie tauschen sich aus und dann sagte der katholische Pfarrer, ach, sagt er, Gemeinde ist ja auch so eine Sache. Da saß ich letztens in meinem Arbeitszimmer, sagt er, und habe wieder mit Gott geredet und gesagt, ach, Herr, also diese Gemeinde, die macht mich manchmal fertig. Das gibt da Menschen, das ist, sagt er, und da hatte ich den Eindruck, als wenn der Heilige Geist zu mir sagte, nimm deinen Mantel, es war Winter, zieh den Mantel an und geh raus. Da sagt er, also wenn der Heilige Geist spricht, also bin ich hingegangen, habe den Mantel angezogen und bin rausgegangen. Und dann war da so schräg gegenüber unser Alten- und Pflegeheim und da hatte ich den Eindruck, da sollte ich rein. Bin ich da rübergegangen, im Flur, keiner da, keine Pflegekraft, ich konnte nichts machen, da stand ein Sessel, habe ich mich da reingesetzt. Sagt er, dann kam aus dem Flur da so eine alte, pflegebedürftige Person heraus. Die hatte eigentlich nicht mehr so viel an und die war auch schon eine Windel und die hatte sich Folge und das lief schon darunter und das lief alle und sie kam genau auf mich zu und sagte, Herr, nein, das nicht! Um Himmels Willen! Im letzten Moment kam eine Pflegekraft und sagte ganz lieb zu ihr, ach, hier sind Sie, Frau Schmidt, nahm sie in den Arm und brachte sie zurück. Und da sagte er, da war mir, als wenn Gottes Geist zu mir sagt, die Gemeinde ist meine geliebte Braut. Vergiss das nie. Vergiss das nie. Ja, ein letzter Punkt. Gottes Aufgabe an uns, heilig zu leben. Im ersten Petrusbrief steht, gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genau wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und da gibt es ein Zitat, nicht das Beginnen wird belohnt, sondern das Durchhalten. Habe ich gedacht, was erzähle ich denn jetzt hierzu? Und ich denke, so ein, zwei, drei Dinge aus meinem Leben. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Auf jeden Fall mir. Also ich denke da an einige Zeit zurück. Da kamen meine Frau und ich nach Hause. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da gewesen sind. Und mein Freund Harald sagte zu mir, du, nebenan, unsere Nachbarin, die hat da Probleme mit den Dingern, die da unten in der Erde wühlen. Und sie hat keine Fallen. Und ich habe dann meine Fallen und deine Fallen genommen und die da aufgestellt. Ich denke, bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht einfach meine Fallen nehmen. Wo gibt es denn sowas? Da kann mich ja wenigstens mal fragen, oder? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann denke ich, oh Mann, das kannst du doch nicht denken. Oh, da war so ein innerer Kampf in mir. Ich kann das gar nicht vorstellen hier, dass ich denke, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Er hat was Gutes getan und ich wehre mich dagegen, dass er was Gutes getan hat. Das kann doch nicht sein. Herr, und irgendwann war ich so weit, dass ich sagte, ja, das hat er genau richtig gemacht. Ich möchte das allerdings hinterher. Also es ist Wahnsinn. Zweiter, meine Frau sagt eines Sonntags, wollen wir heute mal diese Person zu uns herholen? Ich sage jetzt nicht, welche Person das war. Sie wird es wahrscheinlich gleich wissen. Und ich sage, nee. Nee, nicht schon wieder. Das nicht. Ja, und wenn wir sie denn hier haben, ja, da geht es ja gar nicht drauf ein. Wenn wir sie denn hier haben, wollen wir denn mit ihr lieber spielen, weil das Reden mit ihr ist ein bisschen schwierig. Weil das sind immer so besondere Themen und kann man sich nicht vorstellen. Auf jeden Fall, wenn man mit ihr spielt, ist das gut. Ich sage, muss das sein? Ich spiele nicht so gerne. Wollen wir dann auf Skat spielen? Ich sage, nee. Ich sage, na gut, okay, also meinetwegen. Ja, es ist so, in mir läuft immer so ein Prozess ab, dass ich nicht freudig sage, ja, sondern ich muss mich immer dazu durchringen lassen. Dass ich sage, Mensch, du bist doch jemand anderer geworden. Das steht doch hier. Du bist doch jetzt heilig. Das kann doch nicht sein, dass du weiterhin so lebst, wie du das gerne möchtest. Also haben wir sie geholt, haben mit ihr gespielt, war richtig nett. Ja, und der letzte Aspekt ist der, ich kann noch mehr erzählen, aber ein Ding noch hier. Ich gucke unheimlich gerne Thriller, also Filme. Ach, früher James Bond und dann, ach, das gibt alles so viele Möglichkeiten, das gibt alles so wahnsinnige Filme hier, die sind irre spannend und irgendwann nach 20 oder 30 Jahren, als ich das geguckt habe, ich bin da schon ein bisschen älter, fing in mir etwas an, so ein Gedanke, der da so hochkam und sagte, sag mal, diese Filme, wo kommt da eigentlich Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung und Liebe zum Tragen? Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil das immer einen oder eine Gruppe gibt, die so dargestellt, dass man immer denkt, ja, das ist richtig, dass die jetzt das Leben lassen müssen. Ne? Und ich fange langsam an, dass ich meinen Geschmack verändere. Ich fange langsam an. Langsam. Ich falle immer wieder zurück, aber es passiert dann doch, dass sich da was ändert. Ich möchte gerne, dass dieses Heiligsein bei mir Wirkung greift. Das ist aber ein Kampf, kann ich euch sagen. So wie Martin Luther sagt hier, der alte Adam, ich versuche ihn immer zu ertränken, aber das Biest kann schwimmen. Das ist so. Ja, zum Schluss. Was sage ich nun, wem in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis und in meiner Gemeinde? Jetzt kommen so ein paar komplizierte Sätze. Da würde meine Frau sagen, das sind Dieter-Sätze. Deswegen lese ich sie mal ganz langsam, weil ich möchte sie gerne sagen. Und dann sage ich Amen. Könnte ich das auch wollen, dass ich immer das Beste hervorrufen will? Jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Dass ich meine Zeit anders verbringe, meine Fähigkeiten auch zur Freude anderer einsetze. Jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. In allem aber, du bist ausschließlich heilig durch Jesus Christus. Du handelst also als Heiliger. Immer. Und deshalb, jetzt kommt dieser komplizierte Satz, ich will immer wieder, dass auch ich so sein will, sodass Gott sagen kann, ja, so will ich das. Nochmal. Ich will immer wieder, dass auch ich so sein will, sodass Gott sagen kann, ja, so will ich das. Und das heilige Lebenselixier, das das in mir und anderen bewirken kann, ist die Liebe Gottes. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Heiligkeit. Heilig ist der Herr. Amen. Wir hören jetzt ein Lied. Gott ist gegenwärtig.